Ja, hallo meine Lieben. Wir treffen uns heute zum siebten Mal zum Podcast von Uhu U100. Und jetzt begrüße ich den Stefan. Der hat nämlich Neuigkeiten.
Ja, Neuigkeiten ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eigentlich ein sehr altes Thema. Es geht um unsere Zähne. Ich habe gedacht, etwas, was man sehr mit Älterwerden verbindet, ist ja das Gebiss. In Cartoons werden Menschen, die älter sind, gerne mit Gebissen dargestellt, beziehungsweise es liegen irgendwelche Gebisse in irgendwelchen Gläsern oder sowas.
Richtig, und ich glaube, jeder hat auch schon dieses bescheuerte Filmchen gesehen, bei der die Oma 100 wird und beim Ausblasen der Kerzen direkt das ganze Gebiss mit ausspuckt. Ja, ich glaube, das ist uns allen ein Begriff.
Ich kenne es tatsächlich noch früher von älteren Leuten, dass die ständig irgendwelche Ersatzteile hatten, die irgendwie entfernt wurden und dann eben aufwendig gereinigt werden mussten oder so. Gebissreiniger. Ich weiß, mein Vater hatte mit irgendwann Mitte 60 kaum noch eigene Zähne. Mhm. Ist natürlich auch sicher in dieser Generation, die den Krieg noch mitgemacht hat, Hungersnot danach, aber auf der anderen Seite dann sich natürlich trotzdem gesünder ernährt hat, hat das Gebiss trotzdem gelitten. Lass uns nicht darüber spekulieren. Ich habe mit meinem früheren Zahnarzt gesprochen, der ist inzwischen Rentner. Ich habe dem immer sehr vertraut und habe mich sehr gefreut, ihn auf diesem Weg jetzt nochmal wieder zu sprechen. Er war auch sofort bereit, zu unserem Thema was zu sagen und ist da auch immer eigentlich sehr engagiert gewesen. Also ich verbinde nicht mit ihm, was man sonst so mit Zahnärzten verbindet, ohne das jetzt weiter auszuführen. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, sonst wäre ich jetzt auch raus. Ich bin ein typischer Angstpatient. Aber gut, wir hören jetzt erstmal rein, was ihr da miteinander besprochen habt.
Genau.
Die hier verwendeten Informationen dürfen auf keinen Fall als Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung durch anerkannte und ausgebildete Ärzte angesehen werden. Der Inhalt dieses Beitrags kann und darf nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen.
Zum Thema Zahngesundheit begrüße ich Dr. Burkhard Fehlauer, der mich selber mehr als 20 Jahre als Zahnarzt begleitet hat und zu meinem Bedauern jetzt in Rente gegangen ist. Hallo, Herr Dr. Fehlauer.
Hallo, Herr Schmidt.
Ich hoffe, Sie genießen Ihren Ruhestand. Ich glaube, seit Anfang des Jahres haben Sie Ihre Praxis geschlossen?
Ja, seit Anfang des Jahres habe ich geschlossen und bin ja jetzt schon 2,5 Monate in Ruhestand. Kann man sicherlich nicht so sagen, aber sagen wir mal halt eben, das ist ein neuer Lebensabschnitt. So viel Ruhe habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt, bis die Verkauf der Praxis abgewickelt wird, bis in die letzten Details. Da sind eben noch einige Sachen zu tun.
Für meine persönliche Zahngesundheit ist das sicher ein Nachteil. Ich habe Ihre Behandlung immer sehr geschätzt. Für unseren Podcast hat es mehrere Vorteile. Zum einen blicken Sie auf viele Jahre mit großer Erfahrung zurück. Sie sind völlig unverdächtig, dass Sie noch weitere wirtschaftliche Interessen haben, was sicher im späteren Teil des Interviews bei der Frage nach Zahnersatz sicher ein neutraleres Bild vermitteln wird. Und wir stehen vor allem nicht im Verdacht, Werbung für Sie zu machen. Von daher können wir uns einfach mal unseren Fragen widmen und das Thema Zahngesundheit bis möglichst ins hohe Alter angehen. Fangen wir doch einfach mal ganz früh an. Warum haben wir erst Milchzähne, die dann ja auch mit vielen Schmerzen bei den Kindern erstmal wieder raus müssen und dann kommen wieder neue Zähne? Die Natur wird sich was dabei gedacht haben, aber was?
Ja, ist vielleicht auch nur eine Hilfskonstruktion, weil unser Gesicht natürlich wächst und wir ein zweijähriges Kind ein anderes Gesicht, eine andere Gesichtsform hat als ein Erwachsener und die Zähne selbst nicht wachsen, werden sie halt eben dann getauscht und auf die neuen Kieferverhältnisse angepasst. Das ist wohl der Hauptgrund sein, dass wir halt eben zwei Dentitionen haben. So heißt es ja, einmal die Milchzähne und dann die bleibenden Zähne. Wobei eben ja auch nicht alle Milchzähne getauscht werden durch bleibende, sondern bleibende auch dazu wachsen. Aber das liegt sicherlich daran, dass sich die Größenverhältnisse in unseren ersten Lebensjahren deutlich verändern und dass es wohl da die einfachste Lösung gewesen ist, halt eben die Zähne zu wechseln. Das sind die mechanischen Gründe. Es mag noch andere geben dafür, dass es halt eben die Kinder selbst eben nochmal ihre eigenen Zähne sozusagen in Anführungsstrichen produzieren, während ja die Milchzähne noch von den Eltern sozusagen mitgegeben werden, weil sie ja auch im Mutterleib schon angelegt sind und dort auch schon teils entwickelt sind, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema. Hauptsächlich kann man wohl sagen, es liegt daran, dass wir diese zwei Dentitionen haben, weil eben unser Gesicht doch sehr stark wächst und eben die Milchzähne nicht und andere Zähne nicht mitwachsen können.
Wenn jetzt der junge Mensch mit seinen zweiten neuen Zähnen beschließt, ab sofort auf seine Zahngesundheit zu achten, sich regelmäßig die Zähne putzt, spielt es eine Rolle, ob die Milchzähne vorher gut behandelt wurden oder ist das ein Neustart?
Wenn Sie jetzt nur die äußeren Faktoren nehmen, dann ist es ein Neustart. Es ist natürlich die Frage, und da ist sich die Zahnmedizin sicherlich auch nicht so ganz einig darüber, welche internen Faktoren eine Rolle spielen, wie bestimmte Mineralien halt eben auch im Körper angereichert werden. Es ist ja eine lange, lange Diskussion, die wir hier besser nicht führen, über die Fluorapplikation gewesen, wo man eben jahrelang auch der Meinung war, dass höhere Fluormengen dazu führen, dass die Zähne besser werden, in Anführungsstrichen. Dann kamen auch Gegenmeinungen, dass das Fluor schädlich ist. Und man kann sicherlich auch sagen, dass zum Beispiel Fluor auch in großen Mengen schädlich sein muss, denn es gibt auch eine Krankheit, die sogenannte Fluorose, die sich darauf auswirkt, dass es eine zu starke Verhärtung der Zähne gibt, die dann sehr unansehnlich aussehen und darauf wirklich zurückzuführen sind. Das hat nichts mit Schulmedizin oder Alternativmedizin zu tun, das ist so. Ja, also von daher muss man sagen, wenn man die äußeren Faktoren halt eben ausschließlich sich anschauen würde, ist es ein Neustart.
Wenn dieser Neustart jetzt gelungen ist, für wie lange ist dieses zweite Set Zähne gedacht? Ein drittes gibt es ja nicht, zumindest nicht auf biologischem Wege.
Ja, das ist richtig, aber das ist natürlich auch so einfach nicht zu beantworten. Ich denke, einerseits werden wir alle älter, als es mal vielleicht die Natur früher mal sich gedacht hat, in Anführungsstrichen. Andererseits sind natürlich unsere Essgewohnheiten auch andere. Wir nehmen sicherlich mehr gekochte und weiche Kost zu uns und die Beanspruchung der Zähne ist nicht so groß, aber es ist halt eben auch nur ein Faktor. Es sind so viele Faktoren, die da zusammenkommen. Sicherlich fängt das schon an mit dem Aufbau und der Konstitution der Zähne selber und sicherlich dann auch noch dem Gebrauch der Zähne. Und es hängt auch natürlich davon ab, wie wir uns ernähren und wie wir unsere Zähne dann rein mechanisch pflegen.
Aber man kann jetzt keine Jahreszahl sagen.
Nein, das ist völlig unmöglich. Ich habe wirklich auch viele Patienten gehabt, die im hohen Alter selten aber noch alle Zähne hatten. Das sind aber Ausnahmen und gar nicht mal unbedingt so eine herausragende Zahnpflege betrieben haben. Es gibt sicherlich auch Patienten, die eine gute, sehr gute Zahnpflege haben und trotzdem irgendwann ihre Zähne verlieren halt eben.
Das heißt, ich kann es nicht komplett alleine beeinflussen. Es hängt schon auch damit zusammen, was mir quasi mitgegeben ist, beziehungsweise wie der mineralische Aufbau meiner Zähne ist. Gibt es hier Erbfaktoren, die wir auch kennen? Also es wird sicher welche geben, aber haben Sie sich damit mit befasst? Spielt das eine große Rolle? Kann ich davon ausgehen, wenn meine Eltern schlechte Zähne hatten, dann werde ich auch schlechter haben oder umgekehrt?
Ja, da sagt man so. Ich kenne aber jetzt nicht weitere Untersuchungen, was die Zahnhartsubstanz selber angeht. Aber es ist sicherlich davon auszugehen, dass es Unterschiede gibt beim Aufbau der Zähne und die auch vererbbar sind. Es gibt dort einige Molekülstrukturen, die darauf hinweisen. Auf der anderen Seite ist es ziemlich sicher, dass Erkrankungen des Zahnbetts, die ja auch dafür verantwortlich sind, dass sich Zähne auch möglicherweise ein Leben lang erhalten lassen, dass diese Zahnbetterkrankungen unter dem langläufigen Begriff Parodontose oder genauer gesagt Parodontitis zusammengefasst, dass die sich auch auswirken erstens und aber schon sehr stark von erblichen Faktoren abhängig sind. Das ist eigentlich ziemlich sicher. Vor allen Dingen aggressive Formen der Parodontitis, die doch schneller zu einem Verlust des Zahnes führen, als dass die Form der Parodontitis tun, die jetzt beeinflusst werden kann durch mehr oder weniger gute Zahnpflege. Parodontose, Parodontitis hängt eben auch ab von Zahnpflege. Es gibt aber auch eben therapieresistent, nennt man das ja, Formen von Parodontitis, die man wohl eher auf erbliche Faktoren zurückführt und auch auf Krankheitsfaktoren, die nicht speziell aus dem Zahnbereich kommen, sondern allgemeinmedizinisch, wie zum Beispiel Diabetes.
Jetzt fällt der Vergleich mit der Erbengeneration natürlich auch deutlich schwerer, weil sich unsere Ernährungsgewohnheiten stark geändert haben. Sie haben gerade schon angesprochen, wir essen heute deutlich weicher, was die Zähne weniger abnutzt. Wir essen aber natürlich auch deutlich mehr Zucker. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass Zucker nicht nur für die Zähne, aber hier am ehesten sichtbar, naja, außer vielleicht einer deutlichen Verfettung und Diabeteserkrankung, aber bei den Zähnen wissen wir es eigentlich am längsten, dass Zucker hier sehr stark schadet.
Ja, das steht völlig außer Frage. Man hat sogar festgestellt, eigentlich als die ersten größeren Zuckertransporte nach Europa gekommen sind, ist zeitgleich, ist linear eigentlich die Kariesdurchseuchung der Bevölkerung angestiegen. Das unmittelbar mit dem Zucker zusammenhängt. Zucker wird halt eben durch Bakterien in Säuren umgewandelt und die Säuren greifen halt die Zahnsubstanz an. Ganz klar, ganz einfache Sache. Dann gibt es, glaube ich, niemanden mehr heutzutage, der das auch ansatzweise anzweifeln würde.
Aber ähnlich wie auch versucht wurde, das Rauchen lange Zeit zu verharmlosen, hat hier die Industrie zumindest in den 60er Jahren ja auch noch eine Menge Gegenpropaganda gemacht, muss man es eigentlich nennen. Also ich kann mich daran erinnern, dass es, ich glaube, in der Mitte der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre hier große Kampagnen gab, die meines Wissens nach auch von der Zuckerindustrie finanziert wurden. Sind, bei denen die Zahngesundheit, also gerade dieses häufige Zähneputzen und ein regelmäßiges Zähneputzen sehr gefordert wurde, aber eigentlich nur, um damit die Schäden etwas abzumildern.
Ja, das ist richtig. Die Zuckerindustrie ist natürlich sehr mächtig. Sie hat sogar ja, wie ich das gehört habe, auch aber jetzt auch nicht im Detail verfolgt, ja sogar auch die Industrie, die für die Fette zuständig ist, versucht wegzudrängen und das Problem mehr in diese Richtung zu verschieben. Und es offenbar sogar gelungen ist, dass man den Grenzwerte für den Cholesterinspiegel verändern wollte oder teilweise auch verändert hat. Aber das ist halt eben etwas, was ich jetzt im Detail auch nicht mehr beurteilen kann. Das wird nichts daran ändern. Der Zucker ist einfach gefährlich für die Zähne und ist der größte Risikofaktor. Lässt sich auch sicherlich nicht von einer Zuckerindustrie und guten Kampagnen wegdiskutieren.
Ist aber ein Punkt, wo jeder selber darauf achten kann. Und wenn es bei Kindern auch schwerfällt, zumindest Erwachsene können versuchen, den Zuckergehalt ihrer Ernährung deutlich zu senken und hier natürlich auch entsprechend präventiv wirksam zu werden. Welche Faktoren spielen denn noch eine Rolle, wenn ich meine Zähne verschlechtern will? Also was ich nicht will. Also welche Faktoren stören hier noch besonders?
Ja, es ist sicherlich so, das ist ja heute auch ein starkes Thema, das Mikrobiom im Darm. Aber es gibt halt eben auch eben die entsprechende Mikroorganismen, diese Flora im Mund, die wir auch nicht unbedingt alle so ohne weiteres beeinflussen können. Auch das scheint etwas genetisch bedingt zu sein. Welche Mikroorganismen bei uns wo wie Platz finden, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den kann man auch eigentlich nicht beeinflussen, ist die Qualität des Speichels. Man kann also schon sagen, ganz, ganz grundsätzlich, je zähflüssiger der Speichel ist, desto weniger Spülwirkung, die man nicht unterschätzen sollte, hat der Speichel. Also ein dünn fließender Speichel ist natürlich günstiger, um die Zähne halt eben auch sauber zu spülen, in Anführungsstrichen. Das ist auch ein Kariesrisiko da.
Kann ich dann nicht einfach mehr Wasser trinken? Also das wäre dann ja auch ein Faktor, dass meine Zähne häufiger durchspült würden.
Ja, das würde ja den Speichel zwar nur für den kurzen Moment des Trinkens etwas verflüssigen. Es ist tatsächlich so, dass die Zusammensetzung des Speichels da eine Rolle spielt, die Sie jetzt nicht so ohne weiteres, mir ist es zumindest nicht bekannt, auf einfachem Wege verändern können. Das heißt unter anderem auch der Mineralgehalt, ja. Das ist einfach auch etwas, was genetisch bestimmt wird. Ne? Es hat halt nicht jeder Zahnstein. Das ist zum Beispiel gut daran zu erkennen. Die Patienten, die viel Zahnstein haben, putzen nicht nur schlecht, sondern sie haben meistens auch das Pech, dass sie eben da einen sehr, ich sag mal in Anführungsstrichen, kalkhaltigen Speichel haben. Wobei dann Belege, die sich gebildet haben, das ist natürlich Voraussetzung, dann durch diesen kalkhaltigen Speichel sehr schnell in Zahnstein umgewandelt werden. Und da haben die Patienten mit dünn fließendem Speichel nicht so sehr Probleme.
Als wir beide uns kennengelernt haben, sahen meine Zähne tatsächlich noch schlechter aus. Das ist nicht nur Ihrer Profession zu verdanken, dass sich das gebessert hat, sondern auch der Tatsache, dass ich vor 20 Jahren noch geraucht habe und auch deutlich mehr Tee getrunken habe. Das sind natürlich Faktoren, die Zähne auch, naja, ich sag mal, in der Farbe nicht unbedingt verbessern. Ist das eine rein kosmetische Geschichte oder führen solche Stoffe auch dazu, dass sich der Zahn von der Struktur her verändert?
Also das Teetrinken führt eher zur Ablagerung. Also da würde ich jetzt mal sagen, das halte ich jetzt nicht für so ein sonderlich großes Risiko. Das Rauchen verändert ja auch die Zahnoberfläche, scheint ja auch etwas, die Zahnstrukturen weniger den Schmelz, aber eher das Zahnbein, das darunterliegende Zahnbein anzugreifen. Und das kommt dann zustande, wenn durch das Rauchen auch parodontale Probleme aufgetreten sind, das Zahnfleisch also zurückgeht. Und das ist ziemlich eindeutig. Ja, dann werden halt Teile des Zahnhalses frei und die dann auch eher durch Nikotin angegriffen werden und sich verfärben. Meistens kann man daran einen starken Raucher auch erkennen, dass eben nicht unbedingt im Bereich der Zahnkrone, aber in dem darunterliegenden Bereich halt eben diese Verfärbungen stark sind. Ja, aber hauptsächliches Problem des Rauchens im Mund ist eben die Parodontose, Parodontitis. Das geht halt eben so weit, dass manche Universitäten Raucher schon gar nicht mehr parodontal behandeln, weil sie das für aussichtslos halten. Bei starkem Raucher ist ein bisschen was dran, muss man schon sagen. Man kriegt diese Raucherparodontitis eigentlich nie so richtig in den Griff, solange der Patient nicht aufhört mit dem Rauchen. Also man muss das natürlich mal zwischendurch noch unbedingt erwähnen. Es wird immer so häufig davon gesprochen, dass die Zähne uns wegfaulen oder verfaulen. Das wesentlich größere Dilemma ist, dass die meisten Zähne, ich habe sie jetzt nicht vorliegen, die Zahlen, aber durch parodontale Erkrankungen verloren gehen. Sagen wir, ich glaube, es sind tatsächlich 70%. Ja. Und ein deutlich geringerer Teil der Zähne durch Fäulnisprozesse und ein noch viel, viel geringerer Teil durch Traumata, durch Unfälle. Also die Parodontitis ist der wirkliche Feind für die Zähne, beziehungsweise ist das Problem des Zahnverlustes.
Jetzt haben Sie mir den Zahn gezogen, dass ich meine Mundchemie durch mehr Wasser trinken verbessern könnte. Dann greifen wir doch direkt zur Chemie. Ich denke, es gibt eh kaum einen Körperbereich, der so viel Chemie ausgesetzt ist. Gut, je nachdem, wie stark man sich schminkt oder welche Seife man benutzt, mag das auch außen so sein. Aber im Körper verwenden wir ja hier doch jeden Morgen und jeden Abend ein chemisches Produkt. Es sei denn, man hat hier komplett auf pflanzliche Lösungen umgestellt. Aber die meisten von uns werden irgendeine dieser 150 verschiedenen Zahnpastasorten, die angeboten werden, freigesetzte Zahl von mir, wahrscheinlich sind es eher mehr, verwenden und sich hier mit der immer gleichen oder morgens und abends verschiedener Zahncreme die Zähne putzen. Welche Rolle spielt das? Und gibt es darüber hinaus noch weitere Sachen wie Mundwässer, denen man hier wirksam werden kann oder sollte?
Ja, die Industrie, die die Zahnpasta herstellt, ist natürlich auch sehr mächtig und versucht halt auch ihre Produkte anzupreisen. Ich glaube, klar sagen zu dürfen, dass die Inhaltsstoffe in den Zahnpasta wenig Wirkung haben auf die eine Verlängerung des Zahnlebens. Das, was da angepriesen wird, dass da bestimmte Stoffe drin sind, die halt eben zur Verbesserung der Zahnstruktur führen oder sich sogar in den Zahnschmelz einbauen und was da alles versprochen wird. Ich denke, das sollte man sehr kritisch und sehr vorsichtig betrachten. Denn eine Zahnpasta ist irgendwo eine bessere Seife, die halt eben auch mehr oder weniger starke Abrasionsstoffe, also Körnerchen enthält, ja, die für den Putzeffekt sorgen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht so viel Abrasionsstoffe drin hat, um nicht da halt eben gerade im Bereich des Zahnhalses zu Sensibilitäten das zu führen. Aber ansonsten ist in der Zahnpasta eigentlich nichts drin, was für eine Verlängerung des Zahnlebens führen kann. Also das würde ich nicht so sehen, das ist nicht so. Wichtig ist das Putzen und welche Zahnpasta da man nimmt, steht nicht sehr im Vordergrund.
Aber die Dauer des Putzens und die Art des Putzens spielt durchaus eine Rolle. Also mit kreisenden Bewegungen über Zahnfleisch gehen und all diese Dinge auch eine gewisse Zeit zu putzen. Wie sieht das mit der Zeit aus? Ich habe immer den Verdacht gehabt, dass diese 2 bis 3 Minuten, die immer angegeben werden, einfach nur so eine Vorsorge sind, dass man dann zumindest alle Stellen einmal berührt hat in der Zeit. Oder spielt die Dauer eine Rolle?
Ja, sie wird natürlich eine gewisse Rolle spielen, aber wichtiger ist natürlich wirklich die Technik, die sie anwenden. Ja, also mir ist über die Zeit habe ich mir noch nicht so wirklich viel Gedanken gemacht. Wenn Sie die Technik richtig anwenden und sich jeden einzelnen Zahn wenden, werden Sie irgendwann auf diese 2-3 Minuten kommen. Ja, so wird es sein. Das ist tatsächlich notwendig, dass man alle Bereiche erreicht und dass man sie mit der richtigen Technik erreicht. Das ist notwendig und heutzutage nehmen einem ja die elektrischen Zahnbürsten auch ein bisschen die Arbeit ab. Also das war früher ein ganz klein wenig anders, aber mittlerweile kann man die schon empfehlen, denn sie sind durchaus in der Lage, auch Problemzonen besser zu erreichen, als dass man es mit der Handbürste schaffen würde. Das ist aber auch der einzige Vorteil, den die haben. Ansonsten irgendwelche Ultraschallwirkungen da, die würde ich auch ein bisschen skeptisch ansehen. Ja, es ist tatsächlich das Handling.
Wie sieht es mit Mundduschen aus?
Ganz schlecht, da würde ich wirklich von Abstand nehmen, weil wenn Sie tatsächlich ein Problem haben, dass viele Nischen im Mund existieren, werden Sie mit der Munddusche Bakterien und Plaque eher in die Nischen reindrücken, reinspülen, als dass Sie sie rausspülen. Ich sehe da überhaupt gar keinen Vorteil drin. Es gibt einige Studien, die schon nachgewiesen haben, dass das wenig Vorteile bringt, eher Nachteile. Wenn Sie ganz gesund sind im Mund, können Sie die nehmen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie danach frischer im Mund sind. Aber wenn Sie schon Schwierigkeiten haben mit Parodontose, mit Zahnfleischtaschen, da müssen Sie aufpassen, dass Sie mit der Munddusche nicht die Bakterien, die Plaque, die Sie loswerden wollen, in die Taschen reinspülen. Mit dem hohen Druck, der da teilweise aufgewandt wird. Also besser lassen.
Nachdem Sie jetzt die Zahncreme so entzaubert haben, vermute ich mal, ist Ihr Urteil über verschiedene Mundwässer, die angeboten werden, auch nicht viel besser.
Ja, auch da antibakteriell, auch da sollte man ein bisschen aufpassen. Wenn Sie ein frisches Gefühl im Mund haben möchten, ist es okay. Da gibt es auch natürliche, auf natürlicher Basis Mundwässer, die man nehmen kann. Die haben aber wirklich nur was mit Ihrem individuellen Mundwohlgefühl zu tun, als dass sie tatsächlich eine therapeutische Wirkung haben. Erstens. Und zum anderen muss man wirklich sehr kritisch auch die Mundwässer anschauen. Denn wenn antibakterielle Wirkungen versprochen werden, ist diese antibakterielle Wirkung nur auf die guten Bakterien bezogen. Wenn Sie es zu exzessiv treiben, werden Sie halt eben Ihre Mundflora ändern, und zwar in eine ungünstige Richtung. Sie werden die guten, die oberflächlich gelegenen und empfindlichen Bakterien vernichten, abtöten und würden da den schlechten und pathogenen Bakterien halt eben mehr Nährboden geben. Das ist so. Da muss man aufpassen. Abgesehen davon schlucken Sie auch noch einen Teil dieser Mundwässer runter, und das gleiche Dilemma geht dann im Darmtrakt weiter, dass Sie auch dort die Bakterien, natürliche Bakterienflora durcheinander bringen und leider eben die Bakterien, die Sie benötigen, ich sag mal so, die guten Bakterien, da abtöten, als dass Sie an die Pathogenen rankommen. Denn die sind meistens so tief versteckt unter verschiedenen Schichten, dass sie mit einem Mundwasser überhaupt gar nicht zu erreichen sind. Und wenn Sie eine effektive antibakterielle Therapie treiben wollen, dann müssen Sie Antibiotika nehmen. Und das ist natürlich nicht möglich, dass Sie sowas jeden Tag über Mundwasser sich zuführen. Wäre auch ziemlicher Quatsch.
Und dürfte dann ja auch nur von einem fachkundigen Arzt entsprechend dosiert und empfohlen werden.
Ja, aber das dürfen Sie halt eben nicht so mit der Gießkanne einsetzen. Dann haben Sie nämlich bald, wenn Sie sie brauchen, keine Wirkung mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Aber vorsichtig mit dem Mundwasser. Ja, was je mehr Ihnen da versprochen wird, desto mehr können Sie nicht bei einer einmaligen Anwendung, wenn man es, weiß ich, irgendwann mal notwendig ist, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einen schlechten Mundgeschmack haben, dann können Sie sowas natürlich einsetzen. Ich würde Ihnen ja immer raten, nehmen Sie natürliche Mundwässer, die nicht so stark chemisch belastet sind und nicht so viel antibakterielle Wirkung versprechen. Ich wollte Ihnen nicht den Zahn ziehen, dass man prophylaktisch gar nichts machen kann. Ja, das ist nämlich ganz wichtig, weil wir ja jetzt über Mundwasser gesprochen haben. Wir haben über Zahnbürsten, wir haben über Zahnpasta gesprochen. Das sind natürlich die häuslichen Möglichkeiten, die man hat und die unbedingt ganz wichtig einzusetzen sind. Aber man sollte dazu nicht so sehr darauf hoffen, dass man da chemische Hilfen bekommt. Ja? Sondern Mechanik ist wichtig, das mechanische Zähneputzen, die Tatsache, dass man die Zähne putzt, ist wichtig. Und ich möchte wirklich hier noch mal eine Lanze brechen. Das haben wir ja auch immer durchgeführt für die professionelle Zahnreinigung, dass man das regelmäßig durchführt. Und ich habe wirklich feststellen können, dass das eine ganz, ganz große Wirkung hat und eine ganz hervorragende Prophylaxemaßnahme ist. Ist sowohl für Erkrankungen der Zahnsubstanz selbst, wie auch des Zahnfleischs.
Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man fühlt sich auch mal richtig gut danach.
Ja, also mindestens, das wird ja auch oft gefragt, wie oft soll man es machen? Also 2-mal im Jahr ist eigentlich für den Erwachsenen, so ab 30 ist das sicherlich Standard, sollte es sein. Und wenn man merkt, dass man Blutungen im Mund hat, dann sollte man es durchaus auch auf 4-mal hochfahren im Jahr. Das ist keine Geschäftemacherei von irgendeinem Zahnarzt, sondern das ist eine sinnvolle Behandlung.
Man muss aber dazu sagen, dass es von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen wird.
Das stimmt nicht so ganz, je nachdem, bei welcher Kasse man ist. Es gibt schon Kassen, die auch da zuzahlen.
Okay.
Da muss man sich einfach mal informieren, bei seiner eigenen Kasse nachfragen. Nicht alles, aber man bekommt schon mal kleinere Beträge zurück. Aber das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Investition für die Zahngesundheit.
Was kann ich darüber hinaus selber noch zu Hause machen? Wir hatten ja jetzt über Zucker gesprochen, den wegzulassen und andere Dinge wegzulassen. Keine Frage. Kann ich meine Ernährung sonst wie verändern oder bei der Art meines Essens, durch die Art des Kauens, kann ich hier etwas verändern? Auch wenn es im Alltag dann meistens wahrscheinlich wieder irgendwann untergeht.
Das, was wir vorhin schon angesprochen haben, ist sicherlich enorm wichtig. Wir müssen gucken, dass wir zuckerfrei, das geht heute nicht, aber zuckerarm uns ernähren. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir dieses ganze Fastfood vielleicht ein bisschen weiter zurückfahren, dass wir Lebensmittel halt auch essen, die wir gut zerkauen können und die wir nicht nur runterschlucken müssen. Aber das ist etwas, was für unsere Allgemeingesundheit ja genauso wichtig ist wie für unsere Zähne. Und ich denke, wenn man sich da heutigen Ernährungsratschlägen nachgibt und die sich anhört und denen folgt, dass man auch dort für seine Zahngesundheit genug getan hat und es da kein spezielles Ernährungsprogramm gibt. So viel Zucker wie eben möglich weglassen und wirklich gucken, wo das überall drin ist.
Eine natürliche Ernährung mit möglichst vielen Vitaminen und Mineralstoffen ist dann natürlich wahrscheinlich doppelt sinnvoll, zumal ja auch diese ganzen Zuckeraustauschstoffe dann auch wieder keine Lösung sind. Das ist vielleicht für Sie aus Sicht als Zahnarzt nicht ganz so relevant, aber natürlich dann wieder für den restlichen Organismus auch ein Problem.
Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, so viel wie möglich eben natürliche Lebensmittel zu sich zu nehmen, so weit wie möglich im Rohzustand, also viel Obst und Gemüse. Das ist aber klar. Ich denke, diese Ernährungsberatung, die können Sie ja heute überall bekommen. Und das ist wahrscheinlich in unseren Breitengraden eigentlich jedem mittlerweile klar, was er da zu essen hat.
Und Ernährung ist ja auch hier in unserem Podcast immer wieder ein Thema. Wir werden hier auch nochmal eine ganz spezielle Folge zu haben und hoffen da auch nochmal auf einen besonders interessanten Interviewgast. Aber dazu später. Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, dann haben wir vorausgesetzt, wir pflegen sie entsprechend und haben nicht die schlechtesten erblichen Voraussetzungen, durchaus eine Chance, einen Teil unserer Zähne zumindest bis ins hohe Alter zu behalten und vielleicht tatsächlich auch bis zum Ende zu behalten. Aber es gelingt eben nicht jedem und machen wir uns nichts vor. Viele unserer Hörer sind in einem Alter, wo vielleicht auch schon ein paar Grundlagen eben nicht gegeben sind, wo vielleicht auch schon der eine oder andere Zahn fehlt oder demnächst fehlen wird, weil er nicht mehr zu retten ist. Kommen wir aufs Thema Ersatz. Was gibt's hier zu bedenken? Da kommen wir jetzt ja wirklich in Ihren Beruf rein, wo es nicht mehr um Prävention geht, sondern um Zähne ziehen und Zähne ersetzen.
Ja, da ist die Zahnmedizin heute natürlich sehr weit und kann auch verschiedene Alternativen anbieten. Und da muss man natürlich betonen, dass wir auch von Alternativen tatsächlich sprechen. Da müssen wir wieder sehen, was der Patient möchte, was er halt eben auch leisten kann, was er finanziell leisten kann, vielleicht auch was er in der Lage ist, an Zeit aufzubringen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber je nachdem, wie kompliziert eine Neuversorgung ist, desto schwieriger ist sie teilweise auch zu reinigen. Einem 80-jährigen Patienten eine komplizierte Implantatarbeit einzubauen, die noch fest ist im Mund, ja, die kann der 80-Jährige oder die 80-Jährige nicht mehr reinigen. Vielleicht können sie noch mit 80 oder mit 85 für das kaum noch gehen. Da in jede kleine Ecke mit kleinen Zwischenzahnbürstchen reinzukommen, vor allen Dingen im hinteren Seitenzahnbereich, das ist nicht möglich. Und er wird auch nicht jede Woche, jeden Monat dann in die Praxis gehen und sich die Zähne reinigen lassen. Also das ist schon eine Sache, wo ich manchmal in der Praxis auch ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt habe, wenn man halt eben solche Konstruktionen, die vielleicht sehr komfortabel sind für den Patient, ja, aber die wohl auch dauerhaft nicht funktionieren können, weil sie einfach für den Patienten auch schon für einen Jungen kaum reinigungsfähig sind. Das ist also eine Frage zum Beispiel, die man sich auch stellen muss. Und dann ist es natürlich immer auch eine Frage, welche Risiken gehe ich dabei ein, wenn ich mir die Handlung über mich ergehen lasse und welche finanziellen Möglichkeiten habe ich natürlich, um so etwas zu bezahlen. Also man kann natürlich sagen, man hat einfache Lösungen, die nicht immer nur die schlechtesten sind. Das kommt auf die Situation bei den Patienten an. Das kann man jetzt auch schwer pauschal sagen. Es gibt Lösungen, die einigermaßen komfortabel sind, aber herausnehmbar, was verschiedenen Patienten nicht so gut gefällt. Und es gibt halt eben dann auch, wenn man fast zahnlos ist oder ganz zahnlos ist, eben diese gerade angesprochenen Implantatlösungen da, die man natürlich sowohl im finanziellen Bereich, aber auch was die Zukunft angeht, der Pflegemöglichkeiten und Optionen hat, ein bisschen vorsichtig sein muss und das nicht als, was häufig getan wird, alle Heilmittel einzusetzen. Wir müssen auch ein bisschen differenzieren, wo das Problem liegt. Man sieht im Alter immer wieder, dass der Patient die Oberkieferzähne verloren hat, was eigentlich da sehr schnell alle. Das liegt ein bisschen daran, dass der Oberkieferknochen nicht ganz so dicht ist und offenbar dort die Zähne schneller verloren gehen. Und im Unterkiefer hat man es dann oft, dass vorne noch die Eckzähne und Schneidezähne stehen. Das ist eine Situation, die man häufig antrifft. Und da muss man therapeutisch auch sagen, die Lösung für den Oberkiefer mit einer Totalprothese würde ich nicht von vornherein ausschließen. Jeder hat die Möglichkeit, das erstmal auszuprobieren. Und wenn man dann merkt, zum Beispiel, dass man mit dieser Lösung nicht zurechtkommt, kann man immer noch einen Schritt weitergehen. Umgekehrt ist es ein bisschen schwieriger. Wenn man sich mal direkt die Implantate da reinsetzen lässt, bekommt damit Schwierigkeiten, dann kann man schlecht wieder zurückfahren. Und im Unterkiefer ist es so, dass man auch mit einer Restbezahnung, das ist natürlich im Unterkiefer sehr wichtig, auch durchaus noch komfortable Lösungen Lösung anbieten kann und herstellen kann, auch wenn sie herausnehmbar sind. Und das würde ich wirklich jedem mitgeben, der darüber nachdenkt, nicht von vornherein das ablehnen. Eine Möglichkeit besteht immer, da noch in die nächste aufwendigere Stufe hineinzugehen und aufwendigeren Zahnersatz sich herstellen zu lassen. Man sollte es vielleicht manchmal eher mit der einfacheren Lösung probieren. Vor allen Dingen dann, wenn bei älteren Patienten schon sehr viel Knochen verloren gegangen ist und das Einbringen eines Implantates nicht mehr ganz so einfach ist. Im Unterkiefer, ganz kurz noch dazu, ist es einfach immer schwierig, es ist fast unmöglich, so eine Totalprothese zum Halten zu bringen. Da muss sich der Patient wirklich oft auch dann überlegen, ob da nicht eine Implantatversorgung auch besser ist. Das heißt aber nicht gleich, dass man sich da 10 Implantate reinsetzen lassen muss, sondern manchmal reichen halt eben auch 2 Pfeiler, auf der dann eine Prothese befestigt wird. Und damit kommen viele Patienten auch sehr gut zurecht. Ja, das kann man jetzt so erstmal ein bisschen pauschaler formulieren, muss sich dann aber auch den Einzelfall anschauen.
Sie werden jetzt ja in Ihren Berufsjahren auch erlebt haben, dass die jüngeren Patienten deutlich selbstbewusster sind und hier auch mehr nachfragen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch nachvollziehbar, dass bei diesen erheblichen Preisunterschieden für den einen oder anderen Zahnarzt hier, ohne irgendjemand etwas zu unterstellen, auch schon mal der Reiz gegeben sein kann, sich für die etwas aufwendigere Lösung zu entscheiden. Wie bekomme ich denn jetzt als Patient eine Zweitmeinung? Wen kann ich fragen, wenn ich unsicher bin, ob diese mir vorgeschlagene Lösung dann wirklich so optimal ist, wie der Zahnarzt sie mir vorzustellen meint?
Ja, also da habe ich mit gerechnet, dass Sie mir die Frage stellen. Irgendwie, weil das hat mich auch die ganze in meinem Berufsleben ein bisschen beschäftigt. Weil es ist ganz, ganz schwer, irgendwelche neutralen, objektiven, unvoreingenommenen Stellen zu finden. Es wird zwar von unserer Zahnärztekammer, wird auch eine Patientenberatung angeboten. Ich war da nicht immer so ganz überzeugt davon, dass dort die besten Lösungen vorgeschlagen werden. Es ist allerdings auf der anderen Seite auch sehr, sehr schwer, jetzt ohne den Patienten gesehen zu haben, ohne mit ihm gesprochen zu haben, ohne auch entsprechende diagnostischen Mittel zur Verfügung zu haben, wie zum Beispiel Röntgenbilder, dass man da halt eben einen Vorschlag so mal eben macht. Das ist sehr problematisch. Und vor allen Dingen ist es eine Schwierigkeit mit der zweiten Meinung. Wenn ein Patient jetzt vielleicht am Telefon oder auch hier über den Weg, den wir da gerade einschlagen, ihm mal so eben eine Alternativmeinung anzubieten oder mal so eben zu sagen, was er da für eine Lösung hat. Am besten ist es wirklich, absolut am besten, man hat einen Zahnarzt, bei dem man jahrelang war und der halt eben dann auch für jemanden das Beste gefunden hat. Oder man muss sich einen Zahnarzt eben suchen, von dem man halt eben im Bekanntenkreis gehört hat, dass er so auf der Ebene arbeitet, und mit ein bisschen Geduld wird man den auch finden, die man halt eben bevorzugt. Also bei Bekannten schon merkt, ja, der bietet verschiedene Alternativen an und ist halt eben dann auch zugänglich für meine Vorstellung und bezieht mich im Grunde genommen auch in der Lösungsfindung ein. Das ist, halte ich, für das Beste. Ansonsten irgendwelche Stellen hier weder bei der Krankenkasse noch bei der Zahnärztekammer noch irgendwo im Internet zu finden, die einem da objektiv unterstützen, objektiv wenig vorbelastete Lösungen anbieten. Es ist mir nichts bekannt. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist und bleibt ein Vertrauensverhältnis. Und da muss man den Zahnarzt finden, der mit einem gemeinsam die richtige Lösung halt eben sucht und die auch entsprechend umsetzen kann. Das kommt ja auch noch hinzu. Die Lösung kann ja möglicherweise optimal sein und sie wird schlecht umgesetzt.
Und das ist dann sicher auch legitim, gerade wenn man eine neue Zahnarztpraxis sucht, dann auch noch ein paar Mal zu wechseln, wenn man noch kein gutes Gefühl hat. Und wichtig, wie Sie schon vor allem sagen, möglichst viele Freunde, denen man in dem Bereich auch vertraut, zu befragen und auf diesem vielleicht mühsamen Weg dann aber wirklich auch wieder eine Zahnarztpraxis für die Dauer zu finden. Ein Weg, der mir jetzt ja auch bevorsteht, denn ich werde Sie wahrscheinlich nicht mehr dazu bewegen können, nochmal 10 Jahre dran zu hängen.
Nein, aber machen Sie es halt eben wirklich so, dass, wenn es irgendwie möglich ist, dass man nicht sofort mit der kompliziertesten Frage kommt, dass man vielleicht wirklich einmal zu einem Untersuchungsgespräch kommt als Neupatient, dann vielleicht auch eben mal eine professionelle Zahnreinigung macht, halt eben auch eher unverfänglichere Behandlungen sieht, wie die ganzen Abläufe dort sind und da auch ein Vertrauensverhältnis zu einem Arzt gewinnt. Das wird man schaffen. Man wird sehen, wie viel Zeit nimmt er sich halt eben beim ersten Termin und wie sieht es halt eben auch mit den Folgetermin. Termin aus. Da sitze ich dann vielleicht bei jeder professionellen Zahnreinigung alleine dort oder gucke da auch schon mal nach. Also da kann man ja auch ein Gefühl kriegen, wie man das bei einem anderen Arzt auch haben muss. Man sollte nur aufpassen, dass man wirklich dann nicht sofort sich auf den erstbesten Vorschlag einlässt. Und vielleicht kann man ja auch mal ein bisschen gucken, wie groß die Praxis ist und ja, wie sie sich einfach auch darstellt und vor allen Dingen, was in den nächsten Jahren da ein Problem sein könnte. So sehe ich es wenigstens. Das ist jetzt meine ganz subjektive Meinung, sind diese größeren Zentren, die, wenn wir viel Pech haben, vielleicht auch noch von externen Investoren geleitet werden. Da würde ich momentan auch sehr vorsichtig sein, denn da ist auch für die dort behandelnden Zahnärzte ein hoher wirtschaftlicher Druck da, der da aufgebaut wird. Da werde ich auch ein bisschen aufpassen. Ansonsten, darf ich das noch dazu sagen, man kann sich durchaus auch den Zahnarzt ansprechen. Ein kleiner Tipp noch von mir, ob er Auslandszahnersatz macht. Nicht alles, was aus dem Ausland kommt, muss unbedingt schlecht sein. Wobei man natürlich in der jetzigen Situation da wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit haben könnte. Das muss man natürlich auch arbeitsethisch und moralisch verantworten können, wenn man halt eben Zahnersatz aus China nimmt. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere.
Oder aufgrund der Störung der Lieferketten dann ein halbes Jahr auf seine Zähne warten muss.
Ja, ich habe das gemacht eine Zeit lang. Ich habe nie gewartet, ehrlich gesagt. Aber das kann sich jetzt auch in der nächsten Zeit noch ändern.
Ja, das waren eine Menge persönliche und wertvolle Tipps, die uns dabei helfen könnten, möglichst viele Zähne ja, bis ins Grab mitzunehmen, so makaber das klingt. Ich habe gesprochen mit Dr. Burkhard Fehlauer, der fast 30 Jahre in Schwelm seine Zahnarztpraxis geführt hat und hier mit dem Rückblick auf seine eigene Berufserfahrung uns einige Tipps gegeben hat. Herr Dr. Fehlauer, vielen Dank.
Hat mich gefreut.
Soweit das Interview mit Dr. Burkhard Fehlauer und für mich war, obwohl ich ja nun wirklich über 20 Jahre Patient bei ihm war, doch wieder einiges Neues dabei. Klar, in der Regel unterhält man sich mit seinem Zahnarzt auch nicht so lange, der Dialog ist dann doch meistens sehr einseitig. Interessant fand ich, dass es offenbar wirklich möglich ist, viele Zähne sehr lange zu retten. Und was ich auch wieder sehr interessant fand, ist, dass offenbar der Zucker, den wir ja auch hier in anderen Zusammenhängen schon diskutiert haben, wirklich der Feind Nummer eins ist. Also ist jetzt nichts Neues. Dass Zucker den Zähnen schadet, das haben wir von klein auf gelernt. Aber welches Ausmaß das hat und gerade dieser Weg über die Parodontose hat mich schon sehr erschreckt.
Ja, ich fand jetzt das Interview tatsächlich sehr umfassend. Das ging ja einfach los mit den Milchzähnen, was mich wirklich auch nochmal so ein bisschen ins Stutzen gebracht hat, das war jetzt die Info über den Zucker. So klar, ich habe mich früher mal eingebildet, ach was, dann putze ich mir einfach einmal öfter die Zähne oder ich esse einen Snickers und ich putze mir direkt die Zähne und dann wird das schon. Aber jetzt ist mir erstmal richtig klar geworden, dass das ja auch was mit dem Speichel macht. So, das heißt, also ich kann mir die Zähne putzen, aber dummerweise ist der Speichel ja nun einfach überall und wird einfach auch in Mitleidenschaft gezogen. Und das war für mich eine komplett neue Erkenntnis, was der Speichel damit zu tun hat, was dieser die Konstitution oder ja, wie nennt man das, dieser Aggregatzustand des Speichels damit zu tun hat, ob es jetzt einfach zähflüssiger oder dünnflüssiger ist. Das fand ich wirklich erst einmal gut. Allerdings, der Dr. Fehlauer widerspricht ja der These, dass man diesen Speichel beeinflussen kann. Und da gehe ich nicht ganz mit ihm konform. Also ich glaube, dass du tatsächlich dadurch, dass du auf die Mineralstoffe achtest, auf Vitamine, auf was du isst, auf wie du es isst.
Das hat er, glaube ich, auch nicht in Zweifel gestellt. Es geht darum, dass du es nicht direkt mit irgendwelchen Mundwässern oder erst recht nicht irgendwelchen Chemikalien verändern kannst. Oder wie ich dann so naiv gedacht habe, man trinkt dann einfach mehr. Dann hast du zwar eine andere Menge an Speichel im Mund, aber die chemische Zusammensetzung ist dann natürlich anders. Aber ich glaube schon, dass also die Ernährung hier eine ganz große Rolle spielt. Und das ist auch ein Punkt, in dem er dir da wahrscheinlich nicht widersprechen würde.
Also so wie ich gehört habe, ist einfach auch dieser Säure-Basen-Haushalt ja zum Beispiel total wichtig. So, also wie ist dein pH-Haushalt überhaupt eingestellt? Also dieser Gemeinplatz, boah, ich bin jetzt aber sauer, das hat auch tatsächlich was damit zu tun, dass es ein messbar saurer pH-Wert dann wird. So, und der ist auch noch mitverantwortlich für die Zahngesundheit. Oder eben nicht Gesundheit.
Ganz extrem kennen wir das ja in solchen Fällen, wie heißt das nochmal? Essbrechsucht ist das, ne?
Ja, es gibt ja einmal diese Essbrechsucht und dann gibt es die Anorexie, wo die Leute einfach wirklich fast nichts mehr essen.
Grundsätzlich. Ja, aber da, wo das Essen ständig erbrochen wird, das erkennst du ja als Arzt sehr häufig einfach daran, dass die Zähne komplett abgefressen sind, weil dieser permanente Kontakt mit Magensäure führt eben dazu, dass die Zähne extrem darunter leiden. Und von daher kann man sich natürlich vorstellen, dass in einer milderen Form ein entsprechend zu saurer Speichel hier auch entsprechend wirkt.
Mhm. Genau. Was ich natürlich als Mutter eines Sohnes der 90er Jahre auch komplett, ja, vielleicht übertrieben habe, ist tatsächlich die Härtung der Zähne mit Fluor. Das wurde also damals wirklich sehr propagiert. So, das würde ich heute ein bisschen anders machen, also ein bisschen mal...
Ja, war ja auch ein Punkt, vor dem er sehr gewarnt
ja,
hat.
Ja, ja, genau, richtig. Also nicht lustigerweise, aber vor ein paar Tagen ist meinem Sohn einfach ein Stück Zahn abgebrochen, das also genau dieser Geschichte vom zu harten Zahn ja auch komplett entspricht. Und das, ja, würde ich heute mal ein bisschen minimieren. Also nicht gar kein Fluor geben, sondern wirklich alles in Maßen. Bei Kindern ist das ja ein Automatismus. Das heißt, du kriegst irgendwie das Kind nach der Geburt in die Hand gedrückt und direkt ein paar Pillen mitgegeben. So, und ab jetzt musst du dem irgendwie was einflößen. Und damals war ich tatsächlich auch ein bisschen naiv oder war nicht so kritisch unterwegs, habe gedacht, alle machen das, dann mache ich das auch. Und ich fand das jetzt wirklich gut, dass mal auch ein Zahnarzt sagt, es ist begrenzt. Also du kannst für deine Zähne eine Menge tun. Aber es gibt eine Genetik, es gibt wie einfach den Umgang mit den Zähnen, wie esse ich, was esse ich, welche Mineralstoffe enthält mein Körper, um das dann weiterzugeben. Und ja, es ist mal wieder typisch, mal zu sehen, so, also nicht mit allem übertreiben und schau einfach, dass du das für dich stimmig machst. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also so einen umfassenden Blick von einem Zahnarzt habe ich sonst noch nicht gehört. Das ist mir neu.
Nachdem du jetzt schon über die Zähne deines Sohnes gesprochen hast, wie sieht's denn bei dir aus? Wir wollen ja immer noch ein bisschen von uns hier erzählen.
Das ist nun tatsächlich sehr lustig, denn ich habe natürlich, bis mein Sohn so 12, 13 war, die Zahnarzttermine mit ihm gemeinsam dann gemanagt. Und bei mir hat der Zahnarzt immer mal so ein bisschen geguckt und war überrascht, weil ich einfach wirklich nicht mehr die tollsten Zähne habe. Ja, und wenn mein Sohn dann einfach auf den Sessel kam, dann kriegte der Zahnarzt dann ein strahlendes Lächeln und war völlig begeistert. Und ich habe immer gesagt, ja, Moment, aber das sind die Zähne, auf die ich aufgepasst habe. Also das sind meine Zähne. Und meine eigenen Zähne, das sind die typischen Zähne der 60er-Jahre-Kids. So, also wir haben furchtbar viel Convenience-Food gegessen damals, das wirst du auch kennen. Es wurde gar nicht wirklich hinterfragt, wie ist denn das mit einer Ernährung oder mit Zuckerkonsum. Also zumindest bei uns in der Familie war das damals kein Thema. Und in vielen anderen Familien, die ich so mitgekriegt habe in der damaligen Zeit, war das genauso. Und das hat sich aber sehr geändert. Also mein Sohn ist durch eine harte Schule, der hat nämlich die Zähne schon geputzt bekommen, da hatte der noch gar keine. Und er hat auch erst ganz spät irgendwas Süßes zu essen bekommen. Also er war schon fast 3, als zum ersten Mal einen echten Schokoriegel dann in der Hand hatte. Ja, und das hat sich tatsächlich gut bewährt. Also er hat fantastische Zähne, ich nicht. Das ist es auf den Punkt gebracht.
Ja, ich glaube, ich habe eigentlich ganz gute Zähne mitbekommen. Ich hatte aber natürlich auch so die üblichen Plomben links und rechts, was eben, wie du schon sagst, in unserer Generation normal zu sein schien. Dann hat sich das extrem verschlechtert, nachdem ich mit dem Rauchen aufgehört habe, was natürlich überhaupt nicht vom Rauchen selber kam, sondern einfach davon, dass ich danach, ich habe damals von Fisherman's Friends gelebt.
Ei, aua, ja.
Also ich habe fast 2 Jahre lang immer regelmäßig diese Bonbons im Auto gehabt und überall zu mir genommen, als Ersatzmittel quasi. Und dann natürlich auch mit Zucker.
Ja, ja, sind die zu stark, bist du zu schwach, ne? Das war doch der Slogan.
Genau, meine Zähne waren da offenbar zu schwach und das führte dann tatsächlich dazu, dass mein Zahnarzt mir dann irgendwann entsetzt in den Mund schaute und sagte, es sind überall Löcher, ja. Und ich hatte also damals einige Stellen, die er dann verplombt hat, also vielleicht dramatisiere ich jetzt auch, es gab so ein paar Ecken, die aber alle in sehr kurzer Zeit dann eben kamen und seitdem das aber geschlossen ist und ich meinen Zuckerkonsum eben sehr stark reduziert habe oder zumindest sehr darauf achte, ist da nichts mehr aufgetaucht. Also ich habe seit Jahren keine Plombe mehr gehabt. Ich gehe seit Jahren zum Zahnarzt und er schaut rein und geht wieder. Und bin mal gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Zahnarzt ist. Mal sehen, was der so sagt.
Es gibt immer noch gute. Also ich habe hier wirklich auch einen wirklich tollen Zahnarzt. Meine Zähne sind dann irgendwann auch mal komplett befreit worden von diesen Plomben. Amalgam ist ja auch so ein Riesenthema. Da habe ich also nichts mehr von im Mund. Und er hat also wirklich jeden kleinen Herd ausgemerzt. Das ist auch wichtig. Er hat mir nämlich erklärt, dass Karies durchaus eine ansteckende Krankheit ist. Das heißt, ist ein Zahn davon befallen, ist es ganz schnell so, dass auch die nächsten Zähne in Mitleidenschaft kommen. So, das heißt, es ist wirklich wichtig, dass alles wirklich auch komplett bearbeitet wird. Und seit das passiert ist, habe ich halt auch Gott sei Dank keine Probleme mehr.
Na, und da hat dann Dr. Fehlau bei mir offenbar auch gut Arbeit geleistet. Wie gesagt, wir stehen nicht im Verdacht, für ihn Werbung zu treiben, denn die Praxis ist leider jetzt geschlossen. Gut, Uta, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Beiß die Zähne zusammen und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich gehe jetzt Zähne putzen. Ich hoffe, ihr auch.
Bis dahin.
Bis bald. Tschüss.
Futux Podcast Produktion 2022.